Ich weiß nicht, liebe Gemeinde, wie es Ihnen geht, wenn Sie das Wort Frieden hören. Frieden. Für mich hat es fast etwas Elektrisierendes. Wenn es das gibt, etwas ganz Großartiges. Frieden. Gleichzeitig auch eine tiefe Sehnsucht vieler Menschen nach Frieden, dort wo dieser Friede nicht gegeben ist. In welcher Hinsicht auch immer. Fast wäre ich geneigt zu sagen, eine tiefe Sehnsucht aller Menschen. Aber dann stoßen wir doch auf ein ganz seltsames Phänomen, dass es gleichzeitig Menschen sind. Vielleicht auch ich, vielleicht auch wir, die den Frieden verunmöglichen. In welcher Dimension auch immer. Es ist eine tiefe Spannung im Blick auf dieses Wort Frieden. Sehnsucht und Unversöhnlichkeit oder Friedlosigkeit. Vielleicht kennen Sie Menschen, die gesagt haben, nein, ich präzisiere. Vielleicht kennen Sie Christen, die gesagt haben, das vergeb ich dem, der nie. Ein solcher Satz erschüttert mich. Er erschüttert mich dann, wenn ich ihn von anderen höre. Aber habe ich selber solche Menschen, von denen ich sage, das vergeb ich dem nie? Ich selber. Und ich sage noch einmal, auch Christenleute, die nicht bereit sind, Frieden zu schließen. Auch im ganz Kleinen. Die tiefe Sehnsucht nach Frieden wird im Psalm 85, dem heutigen Predigttext, zu einem Gebet. Und den Schlussteil haben wir vorher gesprochen, vielleicht sind Ihnen noch Wendungen im Ohr. Und die Schwestern, bei denen ich jetzt 3 Bibelabende halte, die wissen seit gestern Abend, dass ich manchmal Texte auch von hinten aus betrachte, von hinten aus aufzäume. Und so auch heute. Ich beginne mit dem Schlussteil. Sehnsucht nach Frieden führt hier zur Bitte um den Frieden. Und da kommen 2 Dinge zusammen heute an diesem Sonntag durch die vorgegebenen Texte. Zum einen haben wir gehört, selig sind die Friedensstifter oder vielleicht verständlicher die Friedenstäter, die, die den Frieden tatsächlich versuchen herbeizuführen. Das ist die eine Seite. Aber dann macht die Kombination mit diesem Psalmtext deutlich, der Aufruf an die Menschen ist zu wenig. Der Appell an uns Menschen, die ja wir es sind, die häufig den Frieden nicht leben, ist zu wenig. Es kommt hinzu, oder ist das falsch gesagt? Nein, es braucht die Grundlage, dass Gott Frieden schenkt. Und deshalb in Psalm 85 die leidenschaftliche Bitte um den Frieden. Und da haben wir ja auch andere Texte außer Psalm 85, die uns das lehren, dass der Friede letztlich und zutiefst und zuerst eine Gabe Gottes ist. So sagt uns zum Beispiel Paulus im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden. Schon an dritter Stelle kommt der Frieden. Und im Unterschied dazu die Werke des Fleisches, einige Verse vorher, auch Kapitel 5. Die meisten Begriffe in diesem Katalog über die Werke des Fleisches sind im Grunde Streitbegriffe. Neid, Hass, Missgunst und so weiter. Die Werke des Fleisches als eine Gegengröße zu der Frucht des Geistes und zu dieser Frucht des Geistes gehört eben auch der Friede. Und die Frucht des Geistes ist etwas, was geschenkt wird. als Voraussetzung dafür, dass man es dann auch tun kann. Die Gabe als Ermöglichung für die Tat. Oder ich greife zurück auf sehr wahrscheinlich das letzte Wort in diesem Gottesdienst. Frieden. Das letzte Wort im aaronitischen Segen. Segen bedeutet Frieden. Eine Segensgabe Gottes. Und das habe ich schon verraten, dann muss ich natürlich auch diese Segensformulierung am Ende sprechen. Es ist sowieso mein Lieblingssegenswort, von daher ist das nicht schwer für mich. Frieden als eine Gabe Gottes. Und jetzt in diesem dritten Teil des Psalms könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk. Dass Gott Frieden schenkt. Und dann wird es untermalt mit schönen Begriffen. Das wird nicht einfach irgendwie in einem nebulösen Raum belassen, sondern es kommen tolle, aus meiner Sicht tolle Wendungen hinzu. Dass Güte und Treue einander begegnen. Frieden als eine Folge von Güte. Frieden als eine Folge von Gottes Güte. Das wird uns jetzt begleiten. Die Sehnsucht nach dieser Güte Gottes, die Frieden schenkt. Die Güte, eine Herzenshaltung, die für den Nächsten Gutes will, als eine Erklärung von Friedensbereitschaft, eine Gesinnung, die dem Guten nachjagt. Wir haben in der Schriftlesung aus Lukas eine ganze Reihe solcher Verse gehört, wo das ausgeführt wird, was es bedeutet. Güte, und dazu tritt dann die Treue. Treue, Nachhaltigkeit, dass man nicht gleich einfach aufgibt, dass man sich treu verhält gegenüber dem Nächsten, auch dort, wo es vielleicht schwer fällt. Und dann gibt's hier noch etwas Besonderes, nämlich ein Liebespaar in diesem Abschnitt, ein Liebespaar. Dass sich Gerechtigkeit und Frieden küssen. Das ist doch eine schöne Formulierung, oder? So ganz verliebt, Gerechtigkeit und Frieden. Frieden hat es mit Gerechtigkeit zu tun. Aber Gerechtigkeit biblisch, vor allem im Alten Testament, nicht nur das, was wir unter Gerechtigkeit verstehen, im Sinn einer gerechten juristischen Rechtsprechung. Sondern Gerechtigkeit ist alttestamentlich ein ganz starker Parallelbegriff zur Güte, zur Gesinnung. Ich möchte das Recht für uns. Und das steht hinter meinem Handeln. Also nicht einfach ein richterliches Handeln, sondern ein das Gute, das Heil, die Güte verwirklichende Gesinnung. Wir merken, wie hier die Friedenssehnsucht gefüllt wird mit Begriffen, die den Frieden füllen. Güte und Treue, Gerechtigkeit, das gehört zum Frieden. Das macht ihn konkret, das macht ihn anschaulich. So, jetzt der Sprung zurück zum Anfang. Warum in Psalm 85 diese Friedenssehnsucht? Warum die Friedensbitte an Gott? Der erste Teil dieses Psalms, kann ich wieder unterteilen in zwei Teile, dann haben wir insgesamt drei Teile. Der erste Teil dieses Psalms macht deutlich, Israel war in einer Situation ohne Frieden. Sehr wahrscheinlich ohne äußeren politischen Frieden. Und jetzt betet hier eine Gruppe, ich lese die ersten vier Verse. Herr, der du vormals bist gnädig gewesen, deinem Lande, und hast erlöst die Gefangenen Jakobs, der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk und alle seine Sünde bedeckt hast, der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen und dich abgewandt von der Güte, von der Glut deines Zorns. Vormals. Gott wird erinnert an eine Vorzeit, an eine frühere Zeit. Und jetzt kommt ein ganzes Begriffsfeld, das hier aufgezählt wird. Der du vormals gnädig gewesen bist, der du vormals deinen Zorn nicht umgesetzt hast, der du vormals vergeben hast. Erinnerung an früheres Handeln Gottes. Das begegnet uns gerade im Alten Testament öfters. Ich finde, viele alttestamentliche Texte sind darin uns, vielen von uns, weit voraus, dass sie in einem großen Wachsein, auch in einer großen Erinnerung an Gottes Handeln gelebt haben. Psalm 103, vergiss nicht, was er Gutes getan hat. Gott hat Gutes getan, Gott war gnädig, Gott hat Frieden gegeben, Gott hat den Zorn zurückgehalten, Gott hat vergeben. Früher, wie gesagt, immer wieder diese Erinnerung. Ich denke, das ist ein Punkt, der vielen von uns, natürlich nie die Anwesenden, die sind immer ausgenommen, aber ich denke doch, vielen Menschen schwerfällt das Erinnern. Am letzten Sonntag war so ein Erinnerungstag in der evangelischen Kirche, in der evangelischen Christenheit, das Reformationsfest. Das ist eines der wenigen kirchlichen Erinnerungsfeste auf Ereignisse in der Kirchengeschichte. Unsere Feste sind vor allem Erinnerungsfeste an die biblische Geschichte, an die Jesusgeschichte. Das ist auch nicht schlecht. Ist sogar die Basis. Aber vielleicht ist es ab und zu gut, wir haben auch Erinnerungen an unsere Geschichte, wie Gott gehandelt hat. Zum Beispiel, dass er eine Reformation geschenkt hat. Du hast vormals. Und jetzt? Wir kennen die Situation, aus der dieser Psalm stammt, nicht. Der Verweis auf die Söhne Korachs, ein Psalm der Söhne Korachs, eine Musikergruppe am Tempel, lässt keine Datierung zu. Das ist ja jetzt das Wesen der Psalmen, beziehungsweise nicht aller Psalmen, aber viele Psalmen, dass die Situation nicht geschildert wird. Bei den Schwesternbibelabenden besprechen wir den Propheten Micha. Es ist umgekehrt das Wesen der Propheten, dass wir die meistens und viele Texte sehr gut datieren können und damit den geschichtlichen Hintergrund wissen. Bei den Psalmen ist es gerade umgekehrt. Die Psalmen entfremden eher. Und wir haben dann nicht die Situation, aus der diese Psalmen sind und in die sie sprechen. Das hat auch ein pädagogisches Moment. Diese Psalmen sind dann leichter übertragbar auf vergleichbare Situationen. Also auch hier wissen wir es nicht. 5 Sekunden für die Schwestern. Vielleicht ist es eine Situation, die Micha erlebt hat. Eine Kriegssituation. Und aus dieser Kriegssituation jetzt als Resultat diese Bitte. Und zunächst die Erinnerung, Gott, du hast doch früher. Übrigens nur ein Hinweis auf eine kleine Parallele. Den Psalm, den Jesus am Kreuz angestimmt hat, Psalm 22, hat auch so eine Passage. Unsere Väter hofften auf dich und als sie hofften, hast du ihnen geholfen. Also wie gesagt, ein Element, das immer wieder vorkommt. Herr, du hast doch früher und jetzt die Bitte für die Gegenwart. Und dazu komme ich jetzt, die Verse 5 bis 8, der Mittelteil. Hilf uns Gott, unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade über uns. Willst du denn ewiglich über uns zürnen und deinen Zorn walten lassen, für und für? Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Herr, erweise uns deine Gnade und gib uns dein Heil. Wie gesagt, die Folge der Friedlosigkeit, die jetzt erlebt wird, wahrscheinlich damals für Israel eine politische Situation, eine militärische Unterdrückung, bis hin zum Schlimmsten, was Israel im Alten Testament widerfahren ist, mit der Beendigung des Königtums, die Beendigung der staatlichen Souveränität, die Zerstörung von Städten, die Zerstörung des Tempels und ein Teil der Bevölkerung wurde deportiert. Das könnte sehr gut ein Hintergrund für diesen Psalm sein. Friedelosigkeit. Und jetzt die Bitte. Oder darf ich sogar sagen, die Klage. Herr, hilf uns. Gott wird angerufen als Heiland. Schon im Alten Testament ein Titel, den dann auch Jesus bekommen hat. Der Name Jesus ist eine Kurzform alttestamentlicher Namen, die alle diesen Hintergrund haben. Helfer, Retter, Heiland. Gott, unser Heiland, unser Retter, unser Helfer. Und jetzt willst du uns denn nicht helfen? Bitte hilf uns. Leidenschaftliche Bitte. Ja, nicht nur Bitte, sondern auch Klage. Klage, dass Gott eben nicht hilft. Und dass Gott nicht eingreift. Wenigstens aktuell nicht. Lassen Sie mich abschließend ein paar grundsätzliche Gedanken anfügen. Sie sind schon angeklungen. Durch diesen Predigttext und durch den Wochenspruch, auch durch die Schriftlesung, die wir gehört haben, auch einer der Sonntagstexte in den kirchlichen Predigtreihen für den heutigen Sonntag. Da klingen, wie schon am Anfang gesagt, zwei Linien an. Selig sind die Friedenstäter. Selig sind die, die sich aktiv für Frieden einsetzen. Selig sind die, hier handeln. Und auf der anderen Seite die Unverfügbarkeit und deshalb auch die Bitte. Es ist nicht allein in unserer Hand, das wäre vermessen. Und wer sollte das wissen und sagen können, wenn nicht wir, die wir diese biblischen Texte lesen und hören? Es ist mir eingefallen, der Psalmtext. Wo der Herr nicht die Stadt baut, arbeiten die Bauleute umsonst. Wo der Herr nicht die Stadt bewacht, da wachen die Wächter umsonst. Und das, denke ich, ist ein geistliches Grundprinzip. Die Grundlage für unser Tun in jeder Hinsicht ist Gottes Güte, Gottes Gnade, Gottes Segen. Wir sind abhängig von ihm. Und das Wort wird ja immer wieder gebraucht. Ohne dich kann ich nichts tun. Ohne ihn können wir nichts tun. Und das macht jetzt aber auch deutlich, diese Verquickung. Es ist nicht so, dass wir gar nichts tun sollen und können. Aber wir brauchen als Grundlage, als Basis, die Ermöglichung durch Gott. Wir brauchen als Grundlage Gottes Segen, Gottes Güte, Gottes Gnade. Das ist mir in meinem Leben zunehmend wichtig geworden. Kein neuer Tag ist eine Selbstverständlichkeit, auch der heutige nicht. Dass ich heute aufstehen konnte, dass ich meine Sinne gebrauchen kann. Wie es in jedem Morgenlied heißt, dass unsere Sinnen wir gebrauchen können. Und Hände und Füße, Zunge und Lippen, Regen, das haben wir zu danken seinem Segen. Gott ermöglicht uns heute schon ganz viel durch seinen Segen, durch seine Güte, durch seine Gnade. Und wenn das so ist, dann gilt, wenn wir jetzt in einer anderen Situation sind, wie die Psalmbäder vom Psalm 85, dann gilt nicht nur die Bitte an Gott um den Frieden, sondern auch die Dankbarkeit für den Frieden. Wir leben in der längsten Friedenszeit, die Europa seit Jahrhunderten erlebt hat. Das muss man sich mal vorstellen. Seit 1945 die längste Friedenszeit. Was bin ich dankbar, dass ich in dieser Zeit leben darf? Und was bedeutet es, wenn man im politischen Rahmen andere Zeiten erlebt? Aber es sind ja nicht nur diese äußeren Rahmenbedingungen, die Frieden bedeuten. Was ist es wert, wenn es Frieden gibt in den Familien und Ehen? Was ist es wert, wenn es Frieden gibt unter den Erben? Und so könnten wir weitermachen. Was ist es wert, wenn es Frieden gibt in den Gemeinden und in den gemeindeleitenden Gremien? Was ist es wert? Und wenn wir das erleben, tiefe Dankbarkeit. Und wo wir es nicht erleben, dann dürfen wir bitten mit Psalm 85. Dann darf diese Sehnsucht zum Ausdruck kommen, im Großen und im Kleinen. Darf ich noch einen Punkt ansprechen? Ich tue es mit großer Zurückhaltung, aber da ich die meisten von Ihnen persönlich nicht kenne und ich habe mich nicht erkundigt, wie es hier in Gunzenhausen ist auf der Hensoldshöhe. Die Corona-Phase hat viel Unfrieden gebracht. In Leitungskreisen, in Kirchengemeinderäten, in Gemeinden. Weil viele Menschen ihre Einstellung zur Corona verabsolutiert haben, vergeistlicht haben. Und die, die anders dachten, das sind dann die Ungläubigen. Herüber und hinüber. Ich kann es auch persönlich sagen, ich habe noch nie in dieser Dichte bitterböse Mails bekommen. Ich sage bewusst noch nie in dieser Dichte, im Leitungskreis kriegt man immer wieder, im Leitungsamt bekommen wir immer wieder böse Mails. Aber noch nie in dieser Dichte wie im letzten Jahr. Mit zum Teil Vorwürfen und Forderungen, wo ich nur den Kopf schütteln kann. Wir können in manchem verschiedener Meinung sein, was es für eine Auswirkung hat, ist eine andere Frage. Die Frage ist, wie wir dann miteinander umgehen und wie wir dann als Christen miteinander umgehen. Und ob es solche Dinge sind, die zu einer tiefen Unversöhnlichkeit führen. Ich sage bewusst bis hinein in Familien, wo ich es erlebt habe, und kirchliche, gemeindliche Gremien. Gib Frieden, Herr. Gott anrufen um Frieden als Gabe seiner Gnade. Psalm 85 lädt uns dazu ein. Und jetzt schlage ich noch eine Brücke zum Wochenlied, dass es doch nicht ganz zusammenhanglos im Raum steht. Es gibt eine letzte Verheißung im Blick auf den Frieden und das ist ein zukünftiger. Der Heiland Jesus Christus wird zu seiner Zeit den endgültigen Frieden heraufführen. Und das ist ein schöner Ausblick, auch am Ende des Kirchenjahres. Ende des Kirchenjahres heißt ja, wir gehen nicht auf das Ende zu, sondern auf den wiederkommenden Jesus, auf den Friedefürsten, auf den Heiland. Oder wir könnten auch sagen, wir gehen auf den Advent zu, auf den kommenden Jesus, der schon gekommen ist und der bei uns gegenwärtig ist. Amen.